Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Kann die Frau das rabbinische Amt bekleiden? Mit dieser Frage betitelte Regina Jonas ihre Abschlussarbeit. Das war 1930 in Berlin. Ein paar Jahre später war sie die erste Frau weltweit, die zur Rabbinerin ordiniert wurde. In den 30er und 40er Jahren predigte sie in Berliner Synagogen. 1944 wurde sie von den Nationalsozialisten in Auschwitz ermordet. Regina Jonas war eine Vordenkerin für die Gleichberechtigung in jüdischen Gemeinden, doch ihre Geschichte und ihr Wirken blieben lange Zeit vergessen. Das gilt auch für einige andere Frauen, die im Judentum für Frauenrechte kämpften. Woran das liegt und wie es heute um Gleichberechtigung im Judentum steht, darum ging es in einem Vortrag von Ulrike Offenberg im Hamburger Verein Tempelforum. Sie ist eine von derzeit 10 Rabbinerinnen in Deutschland. Mechthild Klein hat zugehört.
Die weltweit erste Rabbinerin Regina Jonas aus Berlin wurde jahrzehntelang ignoriert im liberalen Judentum. Diese Erkenntnis schmerzt bis heute, sagt die Rabbinerin und Historikerin Ulrike Offenberg. Wenn sie über Gleichberechtigung im Judentum referiert, erinnert Offenberg an die Pionierin. Regina Jonas hatte nach ihrem Diplom 1930 keine Rabbinatsstelle erhalten, wie ihre männlichen Kollegen. Sie arbeitete weiter als Religionslehrerin, ließ sich nicht entmutigen. Erst 1935 erhielt sie eine Privatordination vom Präsidenten des liberalen Rabbinerverbandes in Deutschland. In einer Zeit, in der Juden in Nazi-Deutschland bereits verfolgt wurden.
Paradoxerweise in dieser schlimmen Zeit hatte sie mehr Wirkungsmöglichkeiten und dann unter anderem auch im Rahmen des Jüdischen Kulturbundes, dass sie in Deutschland herumfuhr zu kleinen Gemeinden, nur noch kleinen Rumpfgemeinden und dort gesprochen hat und allein durch ihr persönliches Beispiel Vorurteile aufgebrochen hat.
Sagt Ulrike Offenberg. An der Berliner Synagoge der Oranienburger Straße hatte Jonas in den 30er Jahren Seelsorge geleistet, Jugendarbeit gemacht. Als sie 1942 ins KZ nach Theresienstadt deportiert wurde, war sie auch dort mit Seelsorgearbeit betraut, im Auftrag des Psychologen Viktor Frankl. Sie hielt mehr als 50 Vorträge und erfuhr dort im Lager als Rabbinerin große Anerkennung, bis sie 1944 in das Vernichtungslager Auschwitz deportiert und ermordet wurde. Das Schweigen der Juden über Rabbinerin Jonas nach der Shoah war hartnäckig. Kein Wort ist von Leo Beck überliefert, der ihre Rabbinerurkunde unterzeichnet hatte. Auch nicht vom Überlebenden Viktor Frankl, für den sie gearbeitet hatte. Ihr Leben wurde erst Anfang der 1990er Jahre bekannt, als eine evangelische Theologin ihren Nachlass im früheren DDR-Staatsarchiv fand.
Und für die Rabbinerinnen, die seit den 70er Jahren ordiniert wurden, war sie eigentlich kein Vorbild, kein Rollenbild, so muss man sagen. Sie hatten nie wirklich von ihr ausführlich was gehört, obwohl viele ihrer Studienkollegen und Lehrer in den USA und in England weiter unterrichteten. Das ist bis heute auch ein schmerzhaftes Thema, was nicht völlig klar ist, warum Leute nicht einmal anekdotisch sie erwähnt haben und gesagt haben, da war mal eine Frau, war ein bisschen schräg zu der Zeit, die wollte Rabbiner werden und ist auch ordiniert worden. Wir erkennen das nicht an oder wir erkennen das an, aber Leute haben über sie hinterher nicht mehr gesprochen.
Rabbinerin Offenberg vermutet, dass nostalgische Bilder vom Judentum bis heute in den Köpfen der Leute schwirren. Inklusive fester Rollenbilder, wie sie Protagonisten wie Martin Buber verbreiteten mit seinen chassidischen Geschichten oder von Marc Chagall mit seinen Bildern.
In den Bildern von Judentum, die sie transportieren, kommen Frauen entweder gar nicht vor, in den chassidischen Geschichten, da ganz wenige. Ganz wenige Frauen sind da überhaupt nur erwähnt. Das spielt alles in einer Männerwelt vom Rebben und seinen Schülern. Und auch auf den Bildern von Chagall sind Frauen meistens nur irgendwelche schwebenden Bräute. Aber sicher nicht der Rabbiner. Ja, also das merke ich ganz stark heute noch immer, obwohl wir in einer bürgerlich gleichberechtigten Welt leben, haben wir es mit einem Widerspruch zu tun, dass Leute erwarten, in der Synagoge soll eine heile Welt von gestern existieren. In der Synagoge soll es so aussehen wie zu Zeiten der Großeltern und der Urgroßeltern.
Ein Widerspruch, denn so wie die eigenen Eltern, Großeltern oder gar Urgroßeltern, wollten die wenigsten Menschen selbst leben. Als 1995 die erste Rabbinerin nach der Shoah, Bea Wieler aus der Schweiz, in norddeutschen Oldenburg und Braunschweig eine Anstellung fand, waren Frauen nicht automatisch dafür. Viele fürchteten sogar eine Spaltung der Gemeinden. Und bis heute haben keine der 10 Rabbinerinnen in Deutschland eine Vollzeitstelle in den Gemeinden, sagt die Historikerin. Für Offenberg heißt die entscheidende Frage heute:
Wie hältst du es mit der Frau im Gottesdienst? Ja? Ist eine Gemeinde egalitär, also sozusagen gleichberechtigt, Männern und Frauen alle dieselben Funktionen zugestehen? Oder hält man an dem traditionellen Rollenbild fest? Und das Rollenbild ist eben viele Jahrhunderte alt, wo eben die öffentlichen Funktionen, und dazu gehört auch Religionsausübung, allein den Männern vorbehalten sind. Es heißt immer, Frauen sind davon befreit. Das ist die traditionelle halachische Argumentation.
Dabei seien es nur praktische Gründe gewesen, Frauen von religiösen Pflichten zu befreien. Wenn sie etwa zum Morgengebet um 6 Uhr in die Synagoge ginge, könnte zu Hause das Chaos ausbrechen, wenn Kinder da seien und in die Schule müssten. Aber daraus hat man gemacht, dass die Frauen die Gebete überhaupt nicht machen sollten. Frau sein wurde zum Ausschlusskriterium, während das liberale Judentum hier mehr Öffnungen zuließe, kulturelle Einflüsse aufnehme, Frauen gleiche Rechte zuspreche wie Männern und auch zum Rabbinat zulasse. Im Gegensatz dazu setze die Orthodoxie auf Abgrenzung und bleibe bei ihren patriarchalen Rollenbildern. Dies sei ein Kulturkampf zwischen liberalen und orthodoxen Gruppen im Judentum.
Je mehr auf der liberalen Seite diese traditionellen Rollenbilder verschwimmen, umso mehr beharrt man auf orthodoxer Seite darauf, als Art der kulturellen Selbstvergewisserung. Und das wäre meine These, dass die kulturelle Abgrenzung ist stärker und dann wird es noch unterfüttert mit theologischen oder religiösen Argumenten.
Doch noch immer sei es nicht selbstverständlich, dass Frauen in interreligiösen Dialogen beteiligt werden.
Die katholische Kirche beispielsweise in Deutschland arbeitet sehr eng mit der orthodoxen Rabbinerkonferenz zusammen, weil eigentlich gar nicht so sehr aus theologischer Nähe, sondern aus rein kultureller, weil sie treffen sich und dann ist bestimmt auch keine Frau im Raum, außer vielleicht eben als Sekretärin oder Kellnerin oder sowas. Und also das ist ganz merkwürdig, welche Koalitionen sich da ergeben, während auf diese Weise eher die evangelische Kirche mit der liberalen Rabbinerkonferenz zusammenarbeitet, was absurd ist, ja, dass sich solche konfessionellen Unterschiede dann abbilden.
Rollenklischees in der Synagoge, Mechthild Klein berichtete.